Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herzlichen Dank für das freundliche Willkommen an diesem wunderschönen Frühlingssonntagmorgen und heute ist Muttertag. Es war ganz lustig, gestern bin ich mit dem Fahrrad am Blumenladen vorbei und guckte nur so kurz rein und dann dachte ich, oh, ist ja wie in England. Leute stehen schön hintereinander. Ach klar, heute ist ja Muttertag, also Muttertag. Und ich habe ein bisschen darüber philosophiert, was wünscht sich denn heute eine Mutter? Gutes Essen, okay. Das sagt ein Vater, okay, der wahrscheinlich nachher kocht oder einlädt. Also das ist ja eine ziemlich allgemeine Frage, was wünscht sich eine Mutter? Weil das liegt ja auch immer daran, so welche Lebensphase eine Mutter gerade erlebt. Also wenn das Kind noch klein ist, dann wünscht sie sich heute an Muttertag vielleicht mal, ach, endlich mal wieder 3 Nächte durchschlafen. Oder sie wünscht sich weniger Arbeit und mehr Kraft und Zeit auch für sich selber. Vielleicht wünscht sich eine Mutter heute mal eine bessere Beziehung, weil es ist gerade so die Teenie-Phase. Und Teenie-Phase heißt ja oft, meine Eltern sind in einem schwierigen Alter. Oder die Mutter wünscht sich, hätte mein Kind doch mal mehr Zeit und würde sich öfter melden. Vielleicht wünschen sich die Mütter heute auch nur, dass die Beziehung so gut, vertrauensvoll und herzlich bleibt, wie sie gerade ist. Wie viele Wünsche, Seufzer, Stoßseufzer und Gebete schickt in Anführungsstriche eine Mutter wohl im Laufe ihres Lebens zum Himmel, zu Gott? Und ich vermute, die kann man nicht zählen. Oder hat eine Mutter mal gezählt, hier eine anwesende Mutter, wie viele Wünsche und Gebete sie schon zu Gott geschickt hat? Kann man nicht, ne? Unzählbar. Und doch sind es ja die Gebete, die die Kinder begleiten und auch zum Guten leiten. Ich habe noch letzte Woche mit meiner Mutter gesprochen, und zwar über ihren jüngeren Bruder. Sie hat 2 und über den jüngeren. Und ich weiß noch, als er, also mein Onkel, und ich war Teenager und er war immer mein Onkel, da hat meine Oma, also seine Mutter, immer sehr für ihn gebetet, weil er wollte von Gott und Gemeinde und so nichts hören. Nun sagte mir meine Mutter eben, als wir sprachen, dass er zu ihr gesagt hat, letztlich liegt es nicht in unserer Hand, wie sich unser Leben gestaltet. Und sie sagte selber, da ist Glaube gewachsen, es liegt nicht in unserer Hand. Und dann sagte ich zu ihr, weißt du noch, wie sehr Oma für ihn gebetet hat? Und wie schön das wäre, wenn sie das jetzt erleben würde, dass Gott ihre Gebete erhört hat. Heute Morgen ist das Predigtthema ein Gebet, das wir alle kennen, auswendig kennen, ein wunderbares Gebet, das alles und alle umfasst und auf der ganzen Welt gebetet wird, das Vaterunser. Jesus hat es seine Jünger gelehrt, sie fragten ihn, wie sollen wir beten, und dann hat er ihnen die Worte gesagt, die wir kennen. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Unser Vater in den Himmeln, ein Gebet, das alle kennen. Es ist wunderbar geeignet, Generationen, Nationen und auch Menschen aus dem jüdischen Glauben und aus dem christlichen Glauben miteinander und mit Gott zu verbinden. Denn Jesus Als Jude gehörte er ja zum Judentum. Und als solcher hat er es gesprochen. Und trotzdem ist das Vaterunser das christlichste Gebet, das wir kennen. Aber das Vaterunser ermöglicht jedem Juden, jeder Jüdin Zustimmung und Teilhabe. Jemand schrieb mal, wenn uns gar nichts mehr einfällt, fällt uns immer noch das Vaterunser ein. Klammer auf, wahrscheinlich noch Psalm 23, Klammer zu. Wir haben es als Kinder gelernt, in der Schule, im biblischen Unterricht. Es ist ein Stück Kultur und es wird weltweit gebetet. Es gibt viele Möglichkeiten, über das Vaterunser zu predigen. Und ich habe mal über das ganze Vaterunser in einem Gottesdienst gepredigt. Und hinterher meinte mein Mann zu mir, es war aber eine lange Predigt. Deswegen, ich habe gelernt, werde ich heute nur über den Anfang und das Ende predigen. Weil ich finde, Anfang und Ende, das ist so ein Lobpreis, das ist wie eine Klammer. Und was dazwischen ist, das überlasse ich euch und eurer Pastorin. Das Vaterunser beginnt mit den Worten unser Vater und dann heißt es eigentlich im Griechischen in den Himmeln. Wir sagen immer gleich im Himmel, komme ich gleich noch zu. Gott wird also als Vater angesprochen. Und wenn wir noch mal überlegen, die Lieder, die wir eben gesungen haben, die ihr so gut ausgesucht habt, welche Bezeichnung, welche Namen wurden schon allein in den Liedern, die wir gesungen haben, eben Gott gegeben? Dann ist Gott das Licht, er ist der König, er ist der Weg, der Freund, der Schöpfer, die Quelle des Lebens. Wir beten, der Herr segne dich, oder wir sagen, Jesus, bitte hilf mir, oder Jesus, segne mich. Jesus sagt, Vater. Was heute kaum noch nachzuvollziehen ist, aber wenn man mal so jüdische Literatur liest oder auch Bücher, die Juden geschrieben haben, da wird Gott nie mit Gott angeredet. Und Vater zu Gott sagen, da stockt einem der Atem. Da wird von dem Heiligen gesprochen oder von dem Höchsten, dem Ewigen. Aber Gott wird nicht Gott Vater angesprochen. Das war Novum, absolutes, absolut neu, was Jesus hier getan hat. Und man kann sich das so richtig vorstellen, wie sie gedacht haben, wie kann man Gott nur Vater nennen? Vielleicht können die Älteren, das habe ich so überlegt, noch nachvollziehen. Es gab ja so eine Zeit, wo man Vater und Mutter auch nicht als Vater und Mutter ansprach, sondern ich weiß gar nicht, sagte man Herr, Papa oder also irgendwie so, auch sehr höflich. Dann kam irgendwie Vater und Mutter und heute werden die Eltern auch mit Vornamen angesprochen. Und man weiß dann gar nicht mehr so, ist das jetzt der Vater oder ist das der Nachbar oder wer auch immer. Ne? Aber da gibt es auch so eine Entwicklung. Und so ähnlich ist das vielleicht auch mit diesem, dass wir heute mal eben Vater unser sagen, das ist eine ganz lange Entwicklung. Aber es ist nötig, Gott Vater zu nennen. Und dass wir alle wissen, dass wir einen guten, ewigen, himmlischen Vater haben, zu dem wir eine persönliche Beziehung haben, eben er ist mein Vater in den Himmeln. 1997 schon hat Karl Frelingsdorf, er war Professor für Pastoralpsychologie und Religionspädagogik, ein sehr aufschlussreiches Buch geschrieben mit dem Titel, ich habe es euch mal mitgebracht, ihr könnt nachher mal reingucken, Dämonische Gottesbilder, kriegt man erstmal so einen Schreck, dämonisch, ihre Entstehung, Entlarvung und Überwindung. Und das Interessante an diesem Buch oder auch an seiner Arbeit ist, und ich lese euch jetzt von hinten ein bisschen vor, viele Priester, Ordensleute und Laien verkündigen nach außen Gott als einen guten Hirten und liebenden Vater, während sie im Inneren von Ängsten und falschen Schuldgefühlen geplagt werden und reinigenden Zwängen verfallen sind. Solche Gottesbilder werden oft verdrängt, aus Angst, sich mit diesem gefährlichen Gott auseinandersetzen zu müssen. Wie andere verdrängte Lebenserfahrungen können unbewusste, verzehrte und dämonische Gottesbilder krank machen und an einem befreienden Glauben und ein erfülltes Leben hindern. Also in diesem Buch berichtet er von seiner Arbeit mit Ordensleuten, mit Normalos, Laien, jedem, die zu ihm gekommen sind in die Seelsorge mit ihrem Gottesbild, weil sie merkten, klar, wenn man zu einem Priester geht oder so, auch zu einem Pastor, Pastorin, die reden immer vom lieben Gott, von einem, der einen liebt oder Gott ist gut. Aber wie sieht das selber aus? Also wie ist der eigene Glaube? Und dann sind sie zu ihm gekommen. Es ist auch eine Frage an uns. Wie reden wir von Gott und wie leben wir mit Gott? Es ist die Frage, wie ist es innen in uns und wie ist es außen? Vielleicht könnten wir auch eher sagen, unser Leben redet lauter als unsere Worte. Wir können gut sagen, natürlich ist Gott mein Vater und er ist ein lieber, guter, gütiger Vater. Aber das Leben zeigt es dann. Ist unser Gottvertrauen größer? Leben wir diese geliebte, ich bin Gottes geliebtes Kind-Beziehung? Oder zeigt unser Leben mehr Angst? Und Angst hat ganz viel mit Enge zu tun. Was zeigt denn unser Leben? Sehen die Menschen da wirklich Gott, so wie er in der Bibel beschrieben wird? Oder sehen die Menschen an unserem Leben eher, na, dieser Gott erinnert mich aber eher so, was ich von dieser Person, von seinem Vater oder von seiner Mutter weiß. Es ist gut, sich das auch mal, wenn wir uns das so trauen, mal von jemandem spiegeln zu lassen. Denn wenn unsere Angst größer ist und wenn unsere Zweifel, also das, was in unserem Herzen ist, größer ist als unser Gottvertrauen, dann sollten wir Hilfe, Seelsorge in Anspruch nehmen. Das ist manchmal ein schwerer Weg und das ist auch ein ganzes Stück Arbeit, bis wir wieder Gott sein lassen und dass Gott wirklich innen und außen Vater ist. Aber es lohnt sich. Ich habe gedacht, vielleicht kann man diesen Prozess so beschreiben, wenn man das ganze Buch Hiob liest und dann ganz am Ende in Kapitel 42 sagt Hiob, obwohl er ein so gottesfürchtiger Mensch war, vorbildlich, dann sagt er, Gott, ich habe dich nur von Ferne gekannt, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und ich glaube, so ähnlich ist dieser Prozess, wenn wir feststellen, in unserem Innern ist ganz viel Angst vor Gott, aber nach außen sagen wir immer, Gott ist gut. Wenn Menschen uns begleiten, das verändern kann, dass Gott ein guter Vater ist. Ich kannte dich nur von Ferne, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Unser Vater, mein und dein Vater, in den Himmeln. Das steht im Griechischen wirklich in den Himmeln. Ich habe gedacht, das könnte auch gut passen, weil ein Himmel ist viel zu klein für den großen Gott, oder? Gott ist in den Himmeln und man denkt, Moment, so, das ist doch sehr weit weg, oder? Wir gucken rauf in den Himmel und wir bitten Gott immer, dass er bei uns ist, dass er in unserer Mitte ist. Wie bekommen wir das zusammen, dass er uns nahe ist? Wir sagen, dass er in unserem Herzen wohnt, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen ist und er ist in den Himmeln, der große Gott. Vielleicht kennt ihr auch das Buch von Ursula Mark. Es ist eigentlich ein Kinderbuch und heißt Nicht wie bei Räubers. Ich hatte das Buch schon zweimal. Es ist nie zurückgekommen. Es ist auch ein sehr empfehlenswertes Buch und zwar nicht nur für Kinder. Ich habe es als erstes, als ich schon Erwachsene war, habe ich es als erstes Mal gelesen. Und in diesem Buch geht es um Tom und Tom ist ein Räuberjunge. Und er ist in einer Bande, er ist da nicht glücklich und Gott sei Dank wird er wirklich aus dieser Räuberbande befreit und darf in das Schloss zum König. Und man versteht das sofort, ne? Das ist wie eine Parabel, wie ein Gleichnis. Dieser Junge, dieser Mensch kommt zu Gott und er erlebt immer mehr, wie Gott ist gut, wie der König ist Gott, wie gut der König Gott es mit ihm meint, wie ein Vater. Und es ist ein ganz wunderschönes, ganz berührendes Buch über die Liebe Gottes zu uns Menschen. Er macht dann was kaputt, dann traut er sich 3 Tage nicht zum König zu gehen. Und als er dann endlich die beiden sich wieder treffen in diesem großen Schloss, dann sagt der König zu ihm, wo warst du, Tom? Und er hat gesagt, ich traute mich nicht, ne, wegen. Und dann hat er gesagt, was soll's? Also, ne, das ist okay, das ist vergeben. Komm und setz dich auf meinen Schoß, komm zu mir. Und die beiden haben geredet und es geklärt und es war gut. Also ein ganz berührendes Buch über die Liebe des Vaters zu Tom, Gottes Liebe zu uns. Gott, wie ein guter Vater, der sein Kind nicht vergisst, der auf seinen Sohn wartet, denken wir an dieses Gleichnis von den beiden ungleichen Söhnen, der auf den einen Sohn wartet und dem anderen sagt, hey, alles, was mir gehört auch dir, der für beide da ist. Gott wie eine gute Mutter, die uns tröstet, wenn wir traurig und verletzt sind. Das ist interessant. In Jesaja 66 steht das, dass Gott wie eine gute Mutter ist. Gott ist gut, liebevoll, zärtlich, unendlich groß und reich. Der Schöpfer des Universums, der Herr der Herren, der König der Könige und wenn wir jetzt so wieder draußen den Frühling sehen und erleben, sprudelnde Lebensfülle. Gott, Anker in der Not, für uns, für seine Kinder, für dich und mich. Wenn unsere kleinen und großen Weltsorgen, wenn unsere Ängste uns nicht schlafen lassen, wenn unsere Schmerzen, und das können körperliche oder seelische Schmerzen sein, unerträglich sind, dann gibt es einen Ort der Geborgenheit. Jesus sagt an anderer Stelle, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Also bittet und es wird euch gegeben. Das Gebet des Herrn gewinnt seine Tiefe und göttliche Dimension für uns, wenn unser Gottesbild Gott entspricht, wie er ist. Und das ist dann auch die Basis für unser Beten und unser Leben. Unser Vater in dem Himmel. Danach folgen 3 Bitten, die sich auf Gott beziehen. Und dann folgen 3 Bitten, die sich auf unser Leben als Menschen beziehen. Diese ersten 3 Bitten, da geht es um den Namen Gottes, um das Reich Gottes und um den Willen Gottes. Also, Vater, dein Name werde geheiligt. Es heißt nicht, dein Name ist heilig. Das steht da nicht, das beten wir nicht. Sondern, Zitat, das Heilige bezeichnet keinen Zustand, sondern es ist ein Geschehen. Etwas, was immer mehr werden soll. Dein Name werde geheiligt. Eine von und durch Gottes Geist erfüllte Bewegung. Dein Name werde geheiligt, bringt zum Ausdruck, dass durch den Namen Gottes schon jetzt Heilwerden und Heilung möglich sind. Also Heilwerden im Sinne von ganz, vollständig und es ist im Werden. Dein Name werde geheiligt. Aber das beten wir, ne? Das ist jetzt nicht Gottes Perspektive, sondern wir beten das. Jemand sagte mal, dann könnte ich den Satz, geheiligt werde dein Name, übersetzen mit, Vater, dass du da bist, macht mein Leben vollständig. Dass du da bist, ist mir ganz wichtig. Und im Brief an die Römer schreibt Paulus, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Die Frage ist, wann, wo und wie heiligen wir Gott und Gottes Namen? Hier ja, im Gottesdienst. Und wann und wo tun wir es nicht? Heiligen hat etwas zu tun mit Wertschätzen, Achten als etwas Besonderes, Einzigartiges, Kostbares. Wenn etwas heilig ist, ist es auch unantastbar. Das verbindet sich vielleicht mit diesem in den Himmel. unantastbar. Heiligen geschieht durch Worte, unsere Haltung, unser Leben. Was mir heilig ist, das liebe und verteidige ich. Dein Name werde geheiligt. Und auch in der nächsten Bitte, dein Reich komme. Nicht dein Reich, es ist schon da, also es ist schon vollständig, sondern dein Reich komme. Gottes Reich, das wissen wir, ist so klein wie ein Senfkorn, so wunderschön wie eine kostbare Perle. Es hat etwas Dynamisches und Machtvolles. Und Jesus hat gesagt, mitten unter euch richtet Gott sein Reich, seine Herrschaft auf. Also auch hier mitten unter euch in Wenigsen. Gott richtet sein Reich auf. Das ist ganz besonders dann wichtig, wenn wir in der Partnerschaft oder in den Beziehungen zu den Kindern, in der Familie, in der Gemeinde, in der Politik Strukturen und Formen, Beziehungen leben, die so im Laufe der Jahre sich so, wie sagt man, eingeschliffen haben und die sind so versteinert geworden und das war immer so, das haben wir immer so gemacht. Und da hineinzudenken, Gottes Reich ist im Werden. Da kann etwas aufbrechen. Vater, dein Reich komme. Diese Bitte beten wir, bis Gottes Reich für immer vollendet ist. Und dieses Reich ist ein Reich des Friedens. Wenn Gottes Reich vollständig da ist, dann ist Shalom. Friede für alle und für immer. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe, Gott Vater im Himmel und auf der Erde. Manche Menschen haben vielleicht Schwierigkeiten, diese Bitte zu beten, weil sie damit so eine göttliche Diktatur fürchten. Also wenn sein Wille geschieht, dann habe ich ja nichts mehr zu sagen. Aber wer so denkt oder kennt Gott schlecht. Gott möchte keine Marionetten, sondern wenn Gottes Wille in unserem Leben geschieht, dann geht es uns so gut wie sonst nie und wir sind so frei wie sonst nie. Denn Gottes Wille, des Vaters Wille, ne? Also Eltern wollen doch immer das Beste für ihre Kinder. Gottes Wille ist, dass wir frei, fröhlich und heil werden, weil wir sein Ebenbild sind, seine Kinder. Deshalb konnte Jesus ja auch im Garten Gethsemane voller Vertrauen beten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, Gott, weil er absolut gut ist. Klammer auf, war nicht immer leicht. Zitat, über all unserem Handeln steht, dass Gottes Wille es lenken möge, durch uns, auch durch das, was geschieht, dass Gottes Wille wirklich wird in dieser Gegenwart mit all ihren körperlichen und geistigen Dimensionen. Jemand formulierte diese Bitte so, ich wünsche mir, was du willst, dein Wille geschehe, dass wir Menschen heil werden und Frieden und Verständnis füreinander haben. Nach diesen Bitten zu Gott, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, kommen dann die drei Bitten, unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, führe uns nicht in Versuchung. Da geht es dann um uns. Und nach diesen drei Bitten, auch so wie ich es eben vorgelesen habe im Text, endet das Vaterunser. Wer in der katholischen Kirche mal war, da wird auch richtig so ein Break gemacht, ne? Da wird so eine Pause gemacht und dann betet man erst den Schluss weiter. Nämlich, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist eine sogenannte Doxologie. Doxa ist der Ruhm, die Ehre, der Lobpreis. Also die Bekräftigung von Gottes Macht und Herrlichkeit und er sagt sie nochmal, der Betende, wir, wenn wir es beten, auch für uns als Vergewisserung, weil Gott war und ist und sein wird. Also das Vaterunser, im Mittelpunkt steht nicht, wie es uns heute Morgen geht oder wie es uns schon 5 Jahre geht oder wie es der Gemeinde seit 10 Jahren geht. Also im Mittelpunkt steht nicht die Gegenwart, nicht unsere gegenwärtige gute oder weniger gute Situation, sondern im Mittelpunkt des Vaterunsers steht unsere Beziehung zu Gott. Gott ist der Herr über dein und mein Schicksal, über alles Ergehen, Tun und Lassen. Beten wir das Vaterunser, und wir werden das nachher auch noch tun, dann sagen wir, ich gebe mich, mein Leben, ganz in Gottes Hände. Ich gebe mein Leben ganz in die Hände meines Vaters. Was haben wir davon, wenn wir unser ganzes Leben Gott geben? Also, davon haben wir nicht mehr auf dem Konto. Davon haben wir auch nicht mehr Urlaub. Jegliche Lohngedanken oder Strafgedanken oder was auch immer spielen hier überhaupt keine Rolle. Hinter allen einzelnen Aussagen steht vielmehr diese ganz große Bitte, dass wir mit unserem Leben und Sein immer vertrauensvoller und tiefer in die Beziehung zu Gott, dem Vater, hineinwachsen. Und immer vertrauensvoller und tiefer hineinwachsen in Gottes Reich. Es geht nicht um uns, es geht um Gott. Und das schenke uns Gott. Denn so begann, also das hatte ich jetzt nicht gelesen, aber so begann ja Jesus die Rede, bevor er sagte, so sollt ihr beten. Da sagte er, unser, euer Vater weiß, was wir bedürfen, ehe wir ihn darum bitten. Amen.